29. Dezember 2013. Französische Alpen, Méribel. Michael Schumacher will wie jedes Jahr den Jahreswechsel mit seiner Familie im Alpenchalet verbringen. Ein paar ruhige Tage, Skifahren, abschalten. Kurz nach 11 Uhr morgens fährt der siebenmalige Formel-1-Weltmeister etwas abseits der präparierten Pisten, als er stürzt. Schumacher trägt einen Helm, trotzdem prallt er mit dem Kopf so heftig gegen einen Felsen, dass Rettungskräfte ihn per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Grenoble fliegen müssen. Zunächst klingt alles nach einem schweren, aber kontrollierbaren Skiunfall. Doch wenige Stunden später kippt die Lage.
Seine Frau Corinna und die beiden Kinder sitzen momentan am Krankenbett im französischen Krankenhaus Grenoble. Und dort kämpfen die Ärzte nämlich nach wie vor um das Leben von Michael Schumacher. Der Zustand ist, wie es heißt, nach wie vor kritisch.
Vor der Klinik bricht derweil der Ausnahmezustand aus. Reporter aus aller Welt belagern das Krankenhaus rund um die Uhr. Kamerateams senden live. Fotografen versuchen, Bilder zu bekommen. Jede neue Information über Schumachers Gesundheitszustand verbreitet sich innerhalb von Minuten um den Globus. Und je weniger Informationen nach außen dringen, desto größer wird die Jagd nach ihnen. Ein Journalist soll sich später sogar als Priester verkleidet haben, um bis auf die Intensivstation vorzudringen. Monate danach versucht jemand, Schumachers Krankenakte zu verkaufen, für 50.000 Euro. 12 Seiten mit angeblichen Informationen über Operationen, Diagnosen und den Zustand des wohl berühmtesten Patienten der Welt. Verschickt an Medienhäuser in Deutschland, Frankreich und England. Der eigentliche Fall Michael Schumacher spielt sich nicht mehr auf der Skipiste ab, sondern draußen in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der immer aggressiveren Suche nach Informationen, die über die knappen Statements der Familie hinausgehen.
Michaels Verletzungen sind schwer, sein Zustand kritisch.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt und verschwindet nach diesem Unfall plötzlich fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Keine Interviews, keine Bilder, kaum gesicherte Informationen, denn von seiner Sprecherin heißt es meist:
Ich möchte nicht tiefer ins Detail gehen.
Und genau in diesem Informationsvakuum entstehen Gerüchte. Und mit jeder neuen Schlagzeile wächst die Frage: Wem gehört ein Mensch wie Michael Schumacher eigentlich? Warum akzeptieren Millionen Menschen das Schweigen der Familie bis heute nicht? Und wann wird öffentliches Interesse eigentlich zur Grenzüberschreitung?
Man nimmt sich, was man will,
dann
wilde Gerüchte
entstanden. Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich bei Tatort Sport im Fall von Michael Schumacher. Eins mal gleich vorweg, das hier ist kein klassischer True-Crime-Fall. Es geht auch nicht darum, die Umstände seines Skiunfalls nochmal neu aufzurollen. Wir werden hier kein verborgenes Verbrechen aufdecken und keine Verschwörungstheorie ausbreiten. Der eigentliche Tatort in diesem Fall liegt nämlich woanders. In der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Frage, warum Millionen Menschen bis heute glauben, ein Recht auf Antworten zu haben. Ich selbst erinnere mich an den Tag des Unfalls von Michael Schumacher noch recht gut, an diesen 30. Dezember 2013, kurz vor dem Jahreswechsel. Ich hatte damals Redaktionsbereitschaft zu Hause und zunächst klang diese Meldung, die da über die Agenturen reinkam, wie viele andere Nachrichten zwischen den Jahren. Ja, Skiunfall, Michael Schumacher, wohl nicht schwer verletzt. Doch innerhalb weniger Stunden änderte sich alles. Aus einer kurzen Eilmeldung wurde eine weltweite Nachricht. Aus Sorge wurde Schock. Und aus einem Skiunfall entwickelte sich ein Fall, der die Weltöffentlichkeit bis heute nicht loslässt. Natürlich wegen der Frage, die viele Fans bis heute bewegt: Wie geht es Michael Schumacher denn jetzt eigentlich? Aber auch wegen der tiefergehenden Fragen dahinter. Warum können viele dieses Schweigen der Familie über seinen Zustand nicht akzeptieren? Warum kommt es auf der Suche nach Informationen immer wieder zu Grenzüberschreitungen? Warum entstehen aberwitzige Gerüchte, Spekulationen und warum entsteht eine mediale Obsession? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Michael Schumacher war Ende 2013 längst nicht mehr nur ein ehemaliger Rennfahrer. In Deutschland war er sowas wie ein Nationalheld. Kaum ein deutscher Sportler hat seine Sportart so geprägt wie er. Als Rekordweltmeister in der Königsklasse Formel 1 mit 7 WM-Titeln, 91 Grand Prix-Siegen, die meisten davon auch noch in einem Ferrari gewonnen. Erfolge, die ihn zur globalen Werbeikone machten. Ein Sportstar, den Weggefährten, Freunde und selbst erbittertste Konkurrenten ehrfurchtsvoll mit diesen Attributen versehen.
Talent. Talent, Perfektion, Entschlossenheit, Professionalität, König.
Der König des Motorsports, der aber gleichzeitig immer wieder jemand gewesen ist, der sein Privatleben, seine Frau, die Kinder konsequent abschirmt. Öffentliche Auftritte ja, aber nur dosiert. Interviews auf jeden Fall, aber kontrolliert. Und vor allem, selten gab es Persönliches. Schumacher wollte gesehen werden, aber nur zu seinen Bedingungen. Und möglichst nur über das, was er tat, nicht über das, was er war. Dadurch entstand ein merkwürdiger Widerspruch. Alle kannten Michael Schumacher, aber kaum jemand kannte ihn wirklich. Sein öffentliches Bild war riesig, sein privater Raum dagegen fast unsichtbar. Schumacher hatte jahrelang den Eindruck vermittelt, als könne er Risiko kontrollieren, als könne er Gefahren berechnen, beherrschen, überleben. Wie viele Unfälle auf der Rennstrecke hatte er halbwegs glimpflich überstanden. Und genau deshalb traf dieser Skiunfall viele so hart. Weil er nicht nur einen Menschen verletzte, sondern auch das Bild von Kontrolle, Stärke und Unverwundbarkeit, das sich über Jahre um Michael Schumacher gebildet hatte. Vielleicht ist genau das wichtig, um zu verstehen, warum der Unfall von Mary Bell später eine solche Dynamik entwickelte. Denn zunächst wirkt die Situation deutlich weniger dramatisch, als sie tatsächlich ist. Schumacher ist beim Skifahren zwar gestürzt, aber er trägt einen Helm. Erste Meldungen sprechen deshalb auch von einem schweren, aber durchaus beherrschbaren Unfall. Doch schon kurz darauf verschlechtert sich sein Zustand offenbar massiv. Schumacher wird zunächst ins Krankenhaus nach Moutiers geflogen. Dann weiter in die spezialisierte Neurochirurgie von Grenoble. Dort diagnostizieren die Ärzte dann ein schweres Schädel-Hirntrauma mit Hirnblutung. Der Druck auf sein Gehirn steigt. Schumacher muss sofort operiert werden. Wenig später wird er dann ins künstliche Koma versetzt und die behandelnden Ärzte erklären das hier.
Tous les traitements qui sont à l'heure actuelle recommandés sont mis en œuvre.
Wir haben alle nötigen Behandlungen in die Wege geleitet. Wir können nicht sagen, was mit Schumacher wird.
Draußen vor der Klinik versammeln sich währenddessen immer mehr Journalisten. Kamerateams aus aller Welt bauen ihre Positionen auf. Reporter senden live, teilweise stundenlang, obwohl es kaum neue Informationen gibt. Und genau das machte die Situation so extrem. Das Interesse an Schumacher war weltweit riesig. Gleichzeitig gab es aber fast keine gesicherten Informationen. Und plötzlich wurde jede Kleinigkeit bedeutend. Die Reporter analysierten jede Bewegung vor dem Krankenhaus, interpretierten jedes Statement, nahmen jede Formulierung haarklein auseinander oder ließen sie dann von Experten einordnen, die zwar allgemeines medizinisches Wissen, aber natürlich keine Detailinformationen zum genauen Zustand von Michael Schumacher hatten und deshalb über allgemeine Einschätzungen wie diese hier nicht hinauskamen.
So I suspect the helmet is the reason that he's still alive.
Ich vermute, dass der Helm ihm das Leben gerettet hat. Aber jeder, der nach einer Kopfverletzung ins Koma fällt, hat meist schwere Kopfverletzungen erlitten. Eine Prognose zu geben, ist unmöglich.
Jede kleinste Veränderung wird damals zur Schlagzeile. Und wenn etwas nicht bestätigt ist, steht dann eben ein Fragezeichen hinter der Zeile. Und je weniger die Familie öffentlich sagt, desto größer wird dieser Druck. Das alles verselbstständigt sich rasant und aus dem Bedürfnis nach Informationen wird dann irgendwann eine Jagd nach Informationen über den Zustand von Michael Schumacher, aber vor allem auch nach Bildern, auf fast jede erdenkliche Art. Ein Journalist soll versucht haben, als Priester verkleidet in Schumachers Nähe zu gelangen, erklärt hier Schumachers Managerin Sabine Kehm.
I've been told by the security that a guy, a man, somebody, who they said were a journalist.
Die Security hat mir gesagt, dass ein Journalist sich als Priester ausgegeben und behauptet hat, er müsse zu Michael. Sie ahnten, dass er kein echter Priester sein konnte.
A real proper priest, but a journalist.
Andere sollen versucht haben, Fotos oder Videos des Patienten zu machen. Die Geschichten unterscheiden sich im Detail, aber sie erzählen alle dasselbe. Aus Anteilnahme war damals längst eine Obsession geworden. Im Juni 2014, also gut ein halbes Jahr nach dem Unfall, wird Michael Schumacher aus dem Krankenhaus in Grenoble in eine Reha-Klinik nach Lausanne verlegt. Hier soll er mehr Ruhe bekommen, um sich zu erholen. Hier kann seine Privatsphäre besser geschützt werden, haben sie gesagt damals. Doch genau die wird gerade in dieser Phase verletzt.
Michael Schumacher's manager has confirmed that documents which are said to be the racing driver's medical files are being offered for sale. She says a theft has been reported, although it's unclear if the documents being touted around are genuine.
Ein medizinischer Bericht mit hochsensiblen Informationen über seinen Zustand, über Behandlung, über Operation, einfach gestohlen. Und dann wird er in Deutschland, Frankreich und England plötzlich mehreren Medien zum Kauf angeboten. Für rund 50.000 Euro. Ein neuer Tiefpunkt in diesem Fall, denn jetzt wird das Intimste zum Handelsgut. Die Krankheit eines Menschen, seine Verletzung, seine medizinischen Daten, alles das, was eigentlich geschützt sein müsste, wird auf einmal zur Ware. Schumacher-Managerin Sabine Kehm reagierte damals entsetzt. Die Familie erstattete Anzeige. Auch die Klinik in Grenoble schaltete die Behörden ein. Und die Ermittler hatten schließlich Erfolg. Sie konnten die Angebots-E-Mail zurückverfolgen zu einem Computer im Umfeld der Schweizer Rettungsflugwacht. Und kurz darauf wird dann auch ein Mitarbeiter festgenommen. Der Mann bestritt die Vorwürfe. Zu einer endgültigen gerichtlichen Klärung konnte es dann nie kommen. Wenig später nahm er sich nämlich in seiner Gefängniszelle das Leben. Und damit endete dieser Teil des Falls formal. Aber die eigentliche Frage, die blieb und bleibt bis heute im Raum stehen. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Vielleicht liegt ein Teil der Antwort in der besonderen Rolle, die Michael Schumacher über Jahrzehnte hinweg eingenommen hatte. Schumacher war nicht nur ein berühmter Sportler, er war für viele Menschen Projektionsfläche. Ein Held, ein Symbol für Erfolg, Kontrolle und auch für deutsche Perfektion. Ein Mensch, von dem die Öffentlichkeit glaubte, ihn zu kennen, obwohl sie in Wahrheit eigentlich nur sehr wenig über ihn wusste. Und genau dieses Spannungsverhältnis verschärft sich nach dem Unfall immer weiter. Denn die Familie entschied sich damals sehr früh dafür, den Gesundheitszustand von Schumacher weitgehend auch privat zu halten. Es gab nur wenige Statements und vor allem keine Bilder, keine Interviews und erst recht keine medizinischen Details. Schumachers Sprecherin Sabine Kehm erklärt hier dem Netzwerk Recherche.
Alles, was wirklich dem ganz persönlichen Bereich betrifft, nämlich sowas wie Krankheiten jetzt in meinem Fall oder Verletzungen, die dann wirklich in der Krankheit gehen, die sind schon eindeutig privat und die kann man auch privat halten. Und ich denke, oder es ist auch unstrittig, dass jeder Mensch, auch eine öffentliche Person, ein Recht auf Privatsphäre hat.
Aus Sicht der Familie war das ein Schutzraum, was für viele Fans auch durchaus nachvollziehbar war und bis heute ist. Aber für Teile der Öffentlichkeit wirkte dieses Schweigen wie eine offene Leerstelle. Und Leerstellen halten moderne Medienöffentlichkeiten eben nur schwer aus. Und deshalb legen sie eigene Vermutungen hinein. Damit öffnen sie den Raum für Spekulationen, für Gerüchte, die sich dann selbst schnell verselbstständigen. Bis heute kursieren ständig neue angebliche Insiderberichte über Wunderheilungen, über geheime Therapieorte, aber auch über angeblich dramatische Gesundheitsverschlechterung bei Schumacher, basierend immer wieder auf angeblichen Exklusivinformationen. Bestätigt ist davon oft nichts. Trotzdem verbreiten sich diese Geschichten weltweit innerhalb kürzester Zeit. Und irgendwann verschwimmt dann die Grenze zwischen Interesse, Anteilnahme und Voyeurismus ganz. Besonders sichtbar wird das Jahre später noch einmal durch einen Fall, der weltweit zu Recht Empörung auslöst. Im April 2023 veröffentlicht die Zeitschrift Die Aktuelle ein angebliches Interview mit Michael Schumacher. Die Schlagzeile lautet: Michael Schumacher, das erste Interview. Tatsächlich stammt aber keine einzige Antwort von Schumacher selbst. Die Aussagen in diesem Interview wurden von einer künstlichen Intelligenz erzeugt. Die Familie geht juristisch dagegen vor. Die verantwortliche Chefredakteurin der Aktuellen verliert ihren Job. Und trotzdem zeigt auch dieser Fall wieder, wie groß die Sehnsucht nach neuen Informationen bis heute geblieben ist, selbst dann, wenn sie künstlich erzeugt werden müssen. Dahinter steckt ein gefährlicher Irrtum. Wer einen Menschen über Jahre bewundert, besitzt deshalb noch lange keinen Anspruch auf sein Innerstes, auf sein Privatestes. Kein Ticketkauf, kein Fernsehabo, kein Jubel in irgendeinem Stadion beinhaltet das Recht, über die Krankheit, die Verletzlichkeit eines Menschen genau informiert zu werden. Kein Recht auf private Details. Vielleicht erzählt der Fall Michael Schumacher am Ende vor allem deshalb etwas über Nähe und über die Illusion, einen Menschen zu kennen, nur weil man ihn jahrzehntelang begleitet hat am Fernseher. Schumacher war für viele eine Siegerfigur, ein Nationalheld, ein Symbol für Erfolg, Kontrolle und Disziplin. Einer, der scheinbar immer eine Antwort hatte, immer eine Linie, immer einen perfekten Plan. Ausgerechnet über den wichtigsten Kampf seines Lebens aber wissen wir fast nichts. Und genau diese Leerstelle halten viele bis heute nur sehr schwer aus. Früher gab es Michael Schumacher im Fernsehen, auf Pressekonferenzen, auf Werbeplakaten, auf Siegerpodesten und dann plötzlich von heute auf morgen keine Bilder mehr, keine Interviews, keine neuen Details. Nur noch wenige offizielle Sätze und eine Familie, die eine ganz klare Grenze zieht. Vielleicht liegt genau darin die besondere Wucht dieser Geschichte. Ein Mann, der jahrzehntelang maximale Kontrolle verkörperte, wird nach seinem Unfall vor allem dadurch geschützt, dass andere Kontrolle übernehmen. Seine Familie, seine Sprecherin, sein engster Kreis. Michael Schumacher lebt. Wie es ihm wirklich geht, weiß bis heute nur ein sehr kleiner Kreis von Menschen. Nach all den Gerüchten, Grenzüberschreitungen und der Jagd nach Informationen bleibt am Ende ein einfacher Gedanke. Wer jahrzehntelang öffentlich sichtbar ist, wird irgendwann nicht mehr nur bewundert, sondern konsumiert, vereinnahmt. Aber Bewunderung ist kein Besitzrecht. Auch die berühmtesten Menschen der Welt haben ein Recht darauf, irgendwann einfach nur privat zu sein. Vor allen Dingen dann, wenn sie so verwundbar sind, wie Michael Schumacher es geworden ist.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Millar plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Millar führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Millar, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.